SRF 1.
Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Das freut die Schweizer Bauern. Der Nationalrat erhöht wieder die Hürden für Lebensmittel aus der EU. Kasachstan lobbyierte über Nationalrätin Christa Markwalder.
Dass dafür Geld geflossen ist, das war mir nicht bekannt.
Wie blauäugig sind die Volksvertreter im Bundeshaus? Wir haben nachgefragt. In Kanada gibt es schwarzen Schnee. Oder wie die Wahlsiegerin sagt, da wird Geschichte geschrieben.
I think we might have made a little bit of history tonight.
Bei den Wahlen in der reichsten Provinz Kanadas gewinnen überraschend die Linken und lassen Klimaschützer hoffen. Wenn es um die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative geht, ist er der Ansprechpartner der Schweiz im EU-Parlament, Jörn Dormann. Er ist Gast im Tagesgespräch um 13 Uhr und rät:
Die Lösung aus der Schweiz muss die Schweizer selbst bringen nach EU.
Denn die Personenfreizügigkeit mit der EU sei nicht verhandelbar. Rendezvous mit Ivana Privakovic. Seit 2010 können in der EU hergestellte Produkte auch in der Schweiz unverändert verkauft werden. Das Parlament hatte das Cassis-de-Dijon-Prinzip angewandt, um die Preise zu senken. Jetzt buchstabiert der Nationalrat aber wieder zurück. Neu sollen bei importierten landwirtschaftlichen Produkten aus der EU wieder höhere Hürden gelten. Und für höhere Importhürden sind diesmal auch Vertreter jener Kreise, die sonst den Abbau von Bürokratie fordern. Geraldine Eicher.
Tiefere Preise, weniger Hürden, ein einfacherer Warenverkehr. Das versprachen sich die Befürworter des Cassis-de-Dijon-Prinzips bei der Einführung. Aber viele Versprechen von damals hätten sich nicht erfüllt, bilanziert SVP-Nationalrat Albert Rösti. Einen Bürokratieabbau habe es nicht gegeben.
Nein, das Gegenteil ist der Fall. Man muss ja Lebensmittel, die dem Cassis-de-Dijon-Prinzip unterstellt werden, bewilligen lassen für den Import. Und das hat eine zusätzliche Bürokratie zur Folge gehabt.
Und nicht nur der Aufwand sei nicht tiefer, ergänzt Parteikollege Andreas Ebi. Die Preise seien auch nicht gesunken, dafür leidet die Qualität einiger Waren. Die Schweiz mit ihrer vergleichsweise kleinen landwirtschaftlichen Produktion sei aber nur überlebensfähig, wenn sie auf Qualität setze, nicht auf Masse.
Ein Beispiel ist der Himbeersirup. Also wenn ich Himbeersirup kaufen will, dann will ich Himbeersirup und nicht irgendwie eine verwässerte Sache und das notabene am Schluss zum gleichen Preis.
Dünn sei auch die Nachfrage. In der Bilanz ist nach 4 Jahren der Import nur für 45 Produkte bewilligt worden. Ähnlich tönt es von einigen FDP-Vertretern und von den Grünen. Sie lehnen das Cassis-de-Dijon-Prinzip grundsätzlich ab. Nicht nur im Bereich der Landwirtschaft, sagt Nationalrat Louis Schelbert.
Insgesamt ist das Cassis-de-Dijon-Prinzip in der Anwendung ein Flop. Es sind ein paar wenige Artikel, die überhaupt den Weg in die Regale gefunden haben. Und von daher schadet man niemandem, wenn man damit wieder aufhört.
Da widerspricht SP-Nationalrätin und Konsumentenschützerin Priska Birre-Haimo.
Es war kein Flop. Also diese wenigen Bewilligungen zeigen ja, dass eben diese Produkte gut geprüft werden, dass man das ernst nimmt, dass man wirklich nur sichere, gesunde Produkte auf unseren Markt bringt.
Die Rückkehr zum alten System bei den Lebensmitteln ist für sie nur Protektionismus der Landwirtschaft. Auch wenn man es heute unter dem Druck der Bauernlobby nicht zugeben wolle, wer bei den Lebensmitteln wieder Handelshürden einbaue, helfe im Kampf gegen die Hochpreisinsel Schweiz nicht und erhöhe die Bürokratie.
Die Unternehmen, die dann trotzdem Produkte einführen möchten, die auf dem Schweizer Markt gefragt sind, die müssen dann zum Beispiel, wenn sie die Kennzeichnungsvorschriften nicht erfüllen, einfach neu umpacken, anders kennzeichnen. Das heißt, für die Unternehmen wird dieser Aufwand ganz klar größer.
Ihre Argumente vermochten nicht zu überzeugen. Der Nationalrat hat soeben Lebensmittel vom Cassis-de-Dijon-Prinzip ausgenommen. Nun muss noch der Ständerat entscheiden, ob der Schutzwall für Bäuerinnen und Bauern erhöht werden soll.
Geraldine Eicher und damit zu den weiteren Meldungen mit Bettina Studer.
Der Co-Pilot des abgestürzten Germanwings Airbus hat bereits auf dem Flug von Düsseldorf nach Barcelona mehrfach eine zu niedrige Flughöhe eingestellt. Das heißt es im Zwischenbericht der französischen Untersuchungsbehörde. Die Flugschreiber würden zudem bestätigen, dass der Co-Pilot des Airbus auf dem Rückflug bewusst gehandelt habe, also handlungsfähig gewesen sei. Der Airbus von Germanwings war am 24. März auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in den französischen Alpen zerschellt, nachdem der Co-Pilot einen starken Sinkflug eingeleitet hatte. 150 Personen verloren ihr Leben. Die EU-Kommission hat ihre Strategie für die Internet- und Telekommunikationspolitik in den kommenden Jahren vorgestellt. Mit dem Papier zum sogenannten digitalen Binnenmarkt will die Kommission beispielsweise geografische Beschränkungen für Internetnutzer aufheben. Im Weiteren sollen Einkäufe in den verschiedenen europäischen Ländern einfacher werden, etwa durch günstigeren Versand und transparentere Transportkosten. Eine reibungslose digitale Wirtschaft über die Grenzen hinweg bringe Wachstum und mache konkurrenzfähig, heißt es aus Brüssel. Schweizer Unternehmen beurteilen ihre gegenwärtige Geschäftslage deutlich schlechter als Anfang Jahr, als es den Euro-Mindestkurs noch gab. So lautet das Resultat einer Umfrage der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Trotzdem überwiegen aber in den meisten Regionen nach wie vor jene Unternehmen, die eine gute Geschäftslage melden. Nur aus dem Tessin und aus der Region Genfersee seien mehr negative als positive Reaktionen gekommen. An der Umfrage beteiligten sich mehr als 4.500 Unternehmen. Die SBB engagiert sich in der Suizidprävention, weil sie nach eigenen Angaben stark von Schienensuiziden betroffen ist. Im Fokus der Prävention stehen dabei die Kommunikation, die Sensibilisierung von Mitarbeitenden und die Prüfung weiterer Massnahmen im baulich-technischen Bereich, wie die SBB mitteilt. 2014 baute die SBB eine Plattform auf. Das Ziel, die Massnahmen mit den Kantonen, den Bundesämtern für Verkehr und Gesundheit sowie Fachorganisationen zu koordinieren und sich mit anderen Bahnunternehmen auszutauschen. Schweizer Unternehmen unterschätzen die sogenannte Cyberkriminalität, also etwa Diebstähle von Daten aus Computern oder Angriffe über das Internet. Zu diesem Schluss kommt die Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG nach einer Umfrage bei rund 60 Firmen. Die Unternehmen seien sich der Gefahren durch die Cyberkriminalität zwar grundsätzlich bewusst, täten aber zu wenig dagegen. In 3/4 der befragten Firmen etwa seien die Sicherheitsmaßnahmen erst nach konkreten Vorfällen verbessert worden. Schweizer Spitäler verbrauchen immer weniger Blutprodukte, mit einer Ausnahme den Blutplättchen. Dort nimmt der Bedarf seit Jahren zu. 2014 wurden 1,6% mehr Blutplättchen an die Spitäler ausgeliefert als im Vorjahr. Der Verbrauch roter Blutkörperchen und jener von Blutplasma reduzierte sich hingegen deutlich. Dennoch warnt die Blutspende SRK Schweiz vor Engpässen bei der Blutversorgung. Die meisten Blutprodukte seien bloß einige Tage oder Wochen haltbar. Große Vorräte anzulegen sei nicht möglich. Nach einem schweren Foul in einem Fußballmeisterschaftsspiel hat die Aargauer Staatsanwaltschaft einen Spieler per Strafbefehl verurteilt. Aarau-Spieler Sandro Wiesa hatte letzten November im Spiel gegen den FC Zürich den FCZ-Spieler Schiliappi mit gestrecktem Bein am Knie verletzt. Die Staatsanwaltschaft stuft Wiesas Foul als Körperverletzung ein. Es sei eines der schwersten Fouls der letzten 30 Jahre. Wiesa erhält eine Buße von 10'000 Franken und eine bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen. Der Strafbefehl ist noch nicht rechtskräftig. Die Lage in den Hochwassergebieten des Kantons Bern bleibt kritisch. Teile der Ufer von Bieler und Thunersee stehen weiter unter Wasser. Nochmals angestiegen ist der Pegel des Bielersees. Die St. Petersinsel ist mittlerweile vom Festland abgeschnitten. 60 Gäste des Klosterhotels wurden evakuiert. Das Wetter: am Nachmittag scheint teilweise die Sonne, lokal gibt es noch Regengüsse oder Gewitter, besonders im Süden und in den östlichen Alpen. Morgen scheint meist die Sonne. Die Temperaturen erreichen im Norden 19 und im Süden 24 Grad.
Wirbel um die FDP-Nationalrätin Christa Markwalder. Die NZZ schreibt heute, die Bernerin habe einen Vorstoß eingereicht, dessen Wortlaut teilweise von einem kasachischen Politiker verfasst worden sei. Dafür habe der Kasache über 7'000 Franken an eine Schweizer PR-Firma bezahlt. Christa Markwalder rechtfertigt sich heute. Sie habe damals mit anderen Parlamentariern an einem Treffen von liberalen Oppositionsführern aus Kasachstan teilgenommen.
Da wurde das Programm dieser liberalen Oppositionspartei vorgestellt, das sich insbesondere für Menschenrechte, gegen Korruption und für Wirtschaftsfreiheit einsetzt und damit auch offensichtlich deutlich vom kasachischen Regime distanzierte. Und ich wurde dann gefragt, ob es möglich sei, eine Interpellation mit verschiedenen Fragen einzureichen, und dass dafür Geld geflossen ist, das war mir nicht bekannt. Auch nicht bekannt war mir, dass alle Schritte mit diesen Leuten in Kasachstan abgesprochen wurden.
Sagt also FDP-Nationalrätin Christa Markwalder zu den Vorwürfen. Einen Vorstoß einreichen, den man nicht selber verfasst hat. Das kommt im Parlament immer wieder vor. Was auch gang und gäbe ist, Parlamentarierinnen und Parlamentarier unterscheiden Vorstöße, die sie nicht restlos verstehen. Das hat Sarah Nowotny im Bundeshaus erfahren.
Martin Schlepfer wandelt während der Session oft durchs Bundeshaus, denn er vertritt die Interessen der Migros. Und zwar unter anderem so.
Ich habe sicher schon Vorstöße mit initiiert oder mitformuliert. Das gehört zum politischen Geschäft, weil die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind ja nicht Experten in allen Dossiers.
Noch nie allerdings habe er Parlamentarier dafür bezahlt, dass sie ein Anliegen der Migros vertreten. Das ginge nicht, findet er. Was auch nicht gehe, sagt Schlepfer, sei, dass gewisse Lobbys großen Druck auf Parlamentarier machten.
Wenn du nicht mit uns, mit unserer Lobby stimmst, dann sorge ich dafür, dass du von unseren Kreisen nicht mehr gewählt wirst.
Dass der Druck auf Parlamentarier zunimmt, dass immer mehr Lobbyisten ihre Interessen in den Räten mit ruppigen Methoden durchsetzen wollen, das bestätigen viele Parlamentarier. Zum Beispiel SVP-Nationalrat Thomas Horter.
Selbstverständlich hat es schon Personen gehabt, die mich angefragt haben, ob ich zu diesem Thema etwas einreichen würde.
Horter betont, er reiche nie Forderungen ein, die er nicht selbst verfasst habe. Dem schließt sich SP-Nationalrat Andy Tschümperlin an. Allerdings, sagt Tschümperlin, lade die SP zum Beispiel Gewerkschafter an Sitzungen ein, an denen Vorstöße diskutiert würden.
Wir laden zum Beispiel den SGB ein an eine Fraktionssitzung und diskutieren eine politische Frage offen in der Fraktion oder in einer Arbeitsgruppe.
Alle befragten Parlamentarier räumen ein, dass sie sich von Lobbyisten inspirieren und beraten lassen. Und das immer häufiger, denn Bevölkerung und Medien verlangten schnell einmal politische Taten. Immer wenn etwas passiere, komme gleich die Forderung nach einem neuen Gesetz. Und diesem Druck erliegt so mancher Parlamentarier auf die eine oder andere Art, auch wenn er nicht gleich Vorstöße vorschreiben lässt. SP-Mann Tschümperlin zum Beispiel sagt, er habe schon Forderungen unterschrieben, die er nicht restlos verstehe.
Das ist sicher so, oder? Also ich will nicht immer sagen, dass ich jeden Vorstoß, den ich mit unterzeichne, zu 100% genau weiß, welche Auswirkungen der hat.
Dass National- und Ständeräte pfannenfertige Vorstöße von Lobbyisten einreichen und Forderungen unterschreiben, die sie nicht restlos verstehen, bedauern viele Parlamentarier. SVP-Nationalrat Thomas Hotter findet deshalb:
Man müsste irgendwie wie eine Verfallzeit für Vorstöße erfinden.
Denn sonst gäbe es immer mehr Vorstöße, auch immer mehr sinnlose. Die Folge? Das Parlament sei noch stärker überlastet, könne sich noch weniger mit Details befassen und sei noch abhängiger von Lobbyisten.
Der Bericht von Sarah Nowotny aus dem Bundeshaus. Es ist bald 16 Minuten vor 1 und im Rendezvous geht es so weiter. In Kanada schwimmen den Konservativen in ihrem Kernland die Fälle davon. Die Klimaschützer selbst außerhalb Kanadas hoffen nun. Lieber Zivildienst im Schulzimmer statt RS.
Mit Kindern zusammenarbeiten ist sicher immer etwas Schönes und vor allem auch etwas Soziales leisten können. Das ist einfach super.
Die Lehrer brauchen sie. Der Nationalrat will sie nicht im Klassenzimmer. Und doch helfen sie schon, zum Beispiel in einer Primarschule am Bodensee. Und letzter Ausweg vor den Zugspringen. Die SBB berät heute, wie man verzweifelte Menschen von ihrer Tat abbringt. Alberta ist die reichste Provinz Kanadas. Ein Erdölboom machte Alberta in den letzten Jahren zum Eldorado. Jetzt aber ist der Ölpreis eingebrochen und der einst wohlhabenden Provinz geht das Geld aus. Die Wählerinnen und Wähler haben nun offenbar das Vertrauen in die konservative Regierung verloren. Höchst überraschend haben sie links gewählt. Wohl mit Folgen über Alberta hinaus. Auslandredaktor Christoph Wüthrich.
I think we might have made a little bit of history tonight.
Es könnte sein, dass wir heute Abend ein wenig Geschichte geschrieben haben. Das sagte bescheiden Rachel Notley, die Chefin der NDP, der Sozialdemokraten in Alberta. Ihre Partei hat bei den Wahlen eine Sensation geschafft. Bisher hatte sie im Parlament der konservativsten aller kanadischen Provinzen nie viel mehr als eine Statistenrolle. Jetzt wird sie Alberta mit einer absoluten Mehrheit regieren. Als in den letzten 10 Tagen Umfragen auf einen möglichen Sieg der NDP hindeuteten, wollte ihnen niemand so recht trauen. Denn die Erdölprovinz wird seit mehr als 40 Jahren von den Konservativen regiert und schon vor 4 Jahren wurde diesen eine Niederlage prophezeit, die dann ausblieb. Der Entscheid für eine Wende nach links ist umso überraschender, als die Bevölkerung Albertas bisher mit den tiefsten Steuersätzen Kanadas verwöhnt wurde. Jetzt, wo der tiefe Ölpreis die Wirtschaft Albertas in eine Krise gestürzt hat und der Provinz das Geld ausgeht, hatte die Bevölkerung die Wahl. Was tun, die Steuern anheben, um das Niveau der staatlichen Dienstleistungen zu wahren, oder die Steuern tief lassen und den Service Public stutzen? David MacDonald von der Denkfabrik Canadian Centre for Policy Alternatives erklärt das Dilemma. Albertas Bevölkerung hat sich überraschend für höhere Steuern entschieden und damit ein Signal ausgesandt, das man im Rest Kanadas hören wird. Im Herbst wird auf Bundesebene gewählt und Premier Harpers konservative Bundesregierung stützt sich bisher stark auf die Machtbasis in Alberta. Die Wahl in Alberta ist auch wichtig für die Klimapolitik Kanadas. Da die Provinzen im kanadischen Föderalismus in der Umweltpolitik mehr Kompetenzen haben als der Bund, können eine nationale CO2-Steuer oder etwas Ähnliches nicht beschlossen werden ohne die Unterstützung Albertas.
Politics has to change in Alberta.
Erst wenn Alberta seine Politik ändert, kann es in der kanadischen Klimapolitik vorwärts gehen, sagt Douglas MacDonald von der Universität Toronto. Da wird jetzt Bewegung möglich. Die Wahlsiegerin Notley sagte, es brauche einen nationalen Ansatz, um die Umweltprobleme anzugehen. Falls im Oktober die Opposition von NDP und Liberalen als Sieger aus den nationalen Wahlen hervorgehen, könnte Kanada auch international aus der Bremserrolle in der Klimapolitik herausfinden.
Rendezvous, es ist 12:01. Was die USA können, können wir auch, sagt sich die EU-Kommission und präsentiert in diesen Minuten in Brüssel ihre sogenannte Digitalstrategie. Es ist ein Entwurf, in dem es darum geht, einen digitalen Binnenmarkt in der EU zu schaffen. Reto Wittmer von der SRF Digitalredaktion, was müssen wir uns eigentlich unter einem digitalen Binnenmarkt genau vorstellen?
Ja, die EU ist ja in vielen Bereichen ein einziger Binnenmarkt, zum Beispiel bei der Personenfreizügigkeit. Da kann jeder EU-Bürger in einem anderen Land arbeiten. Aber das betrifft die physische Welt und in der digitalen Welt dominiert eben das, was wir in der Schweiz Kantönligeist nennen. Jeder Staat wurstelt für sich selber mit einem Patchwork digitaler Gesetze und Einschränkungen.
Eine Folge des heutigen Zustands dieses Kantönligeistes in der EU, wie Sie es nennen, sind ja zum Beispiel die Roaminggebühren, also teurere Telefongespräche außerhalb des eigenen Landes. Welche Folgen gibt es denn sonst noch?
Zum Beispiel, dass Videostreaming-Dienste wie Netflix nicht in allen EU-Ländern ihre Inhalte anbieten können, oder wenn sie es können, dann haben sie nicht überall denselben Katalog, oder dass Taxidienste wie Uber ihren Dienst je nach Land in verschiedenen Formen anbieten müssen. Je nach Gesetzeslage dürfen nur lizenzierte Taxifahrer beim Dienst mitmachen oder auch Privatpersonen, oder dass Online-Händler verschiedene lange Spieße haben, welche Produkte sie wie anbieten dürfen. Sie haben also nicht einfach so Zugang zum gesamten europäischen Markt, und die Konsumenten auch nicht. Sie können nicht immer dort einkaufen, wo das Produkt oder die Dienstleistung am günstigsten wäre. Und da gibt es eine Schätzung, die geht davon aus, dass fast 12 Milliarden Euro pro Jahr möglich wären, wenn eben dieser digitale Einheitsmarkt realisiert werden würde.
Eine hohe Summe also, die eingespart werden könnte. Die EU-Kommission will die heutige Regelung ändern. Wie genau?
Das große Stichwort ist Harmonisierung. Harmonisierung zum Beispiel beim Konsumentenschutz oder beim Urheberrecht, dass eben legal erworbene digitale Inhalte überall abspielbar sind. Oder das Geoblocking, das möchte die EU-Kommission ganz aufheben. Das ist, dass bestimmte Inhalte in einzelnen EU-Ländern gesperrt werden, wie es heute immer noch der Fall ist. Diese Digitalstrategie der Kommission ist aber nicht nur eine Harmonisierung, es soll auch eine Art Wirtschaftsförderung sein. Die soll dafür sorgen, dass im Internetzeitalter eben die Europäer mit den Amerikanern und auch Chinesen mithalten können. Dort gibt es eben diese großen digitalen Einheitsmärkte schon.
Wird das gelingen, dass man diese Regelung ändert?
Es ist schwierig. Diese Strategie ist ein Papiertiger. Es gibt ihn wenigstens in digitaler Form auch. Aber wenn wir zum Beispiel das Urheberrecht anschauen, ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel Frankreich sich da so schnell reinreden lässt von der EU-Kommission. Frankreich fährt in dieser Thematik ja schon seit Jahren so eine eigene Linie. Und bezüglich dieser Förderung der digitalen Wirtschaft und Innovation, da spielt eben nicht nur der Markt eine Rolle, sondern auch andere Faktoren, wie zum Beispiel in den USA. Da gibt es eben das Silicon Valley, dieses Zentrum für digitale Innovationen. Das hat sich seit Jahrzehnten, hat sich da eine Tradition herausgebildet von Innovation. Und in der EU ist es so, dass sich Startups halt immer noch überlegen müssen, gehe ich nach Paris, Berlin oder London, weil dieses vereinigte Zentrum der innovativen digitalen Köpfe hier fehlt. Aber dennoch können natürlich europäische Firmen erfolgreich sein, auch ohne einen so EU-verordneten digitalen Einheitsmarkt. Wenn wir zum Beispiel Zalando anschauen, die sind in der ganzen EU aktiv und erfolgreich.
Zalando kennen wir auch hier. Bleiben wir in der Schweiz. Was hätten wir in der Schweiz von der neuen Regelung?
Nichts, also nichts im Sinne von automatisch, dem sogenannten autonomen Vollzug, dass wir diese Dinge einfach übernehmen würden, die EU-Kommission jetzt möchte. Es gibt hier kein bilaterales Recht, das die Schweiz zwingen würde, einfach so nachzuziehen.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Digitalredaktor Reto Wittmer. Für die Lehrerinnen und Lehrer ist es sonnenklar. Zivildienstleistende sollen auch in Schulen helfen dürfen.
Wir brauchen einfach zusätzliches Personal. Es gibt Schulen, die bereits schon Schulassistenten eingestellt haben.
Sagt Beat Zemp, Präsident des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer. Zivis in Schulzimmern wünscht sich auch der Bundesrat. Aber der Nationalrat sieht das anders, wie sich gestern bei der Debatte zeigte. Eine dieser Schulen, die schon seit längerem trotzdem auf Zivildienstleistende setzt, ist die Primarschule Egnach am Bodensee. Hier setzt man seit über 2 Jahren auf sie und macht gute Erfahrungen. Sascha Zürcher.
Guten Morgen miteinander.
Guten Morgen, Frau Scheid.
Die Viert- und Fünftklässler werden hier drin von Frau Scheid und mir betreut. Die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler, die gehen nachher mit ihrem Etui, Deutschheft und mit dem Lesedossier raus. Und Herr Mandelli wird euch dabei dann unterstützen.
Cedric Mandelli leistet hier seinen Zivildienst seit bald 2 Monaten in der Primarschule Egnach. Der 22-jährige Gerätebauer aus dem Thurgau betreut die Schüler beispielsweise während Gruppenarbeiten.
Ich schaue dort einfach, dass die Kinder auch arbeiten und nicht einfach sonst etwas machen. Und ja, das ist ein Teil, und der andere Teil ist sicher, der Lehrperson Hilfe leisten und sie so zu entlasten.
Zivis wie Cedric Mandelli entlassen die Lehrer bereits in einigen Schulhäusern der Schweiz. Erlaubt ist das bisher allerdings nur dort, wo Sonderschüler in die Regelklassen integriert sind. So wie eben in Egnach. Unterrichten dürfen Zivildienstleistende nicht, sie werden nur als Hilfskräfte eingesetzt. Oder, wie es der Schulleiter Urs Oberholzer sagt,
Ich benutze das Wort Knecht jeweils. Du bist, für die Lehrperson bist du der Knecht. Die Lehrperson schickt dich und da gibt es keine Reklamation, das ist wie Militär, du musst einfach das machen, was die Lehrerin sagt.
Schulleiter Oberholzer versteht deshalb auch die in der gestrigen Nationalratsdebatte geäußerte Kritik nicht, dass man mit den Zivildienstleistenden eine billige Lösung für den Lehrermangel schaffe. Ein Zivi soll eine Lehrerin oder einen Lehrer auch gar nicht ersetzen, heißt es auch beim Schweizer Schulleiterverband, wie deren Präsident Bernhard Gertsch erklärt.
Ja, die Aufgaben an der Primarschule, an der Volksschule werden für die Lehrpersonen immer komplexer, anspruchsvoller, weiter. Und da ist es sehr gut, wenn zusätzliche Unterstützungen in diese Klassenzimmer reinkommen können.
In Egnach beschäftigt die Primarschule seit über 2 Jahren regelmäßig Zivildienstleistende. Dies zur Freude der unterstützten Lehrerinnen und Lehrer. Die 30-jährige Petra Schei will die Hilfe von Zivis denn auch nicht mehr missen.
Es ist wirklich eine große Unterstützung, die ich erlebe, vor allem jetzt im Mehrklassensystem, wenn man da anfängt. Jung ist im Beruf, ist das eine große Aufgabe. Man ist ständig beschäftigt mit Kopieren von ganz vielen Sachen. Und wenn man solche Aufgaben abgeben kann, ist das eine große Unterstützung.
Sagt's und delegiert derweil im Lehrerzimmer.
Gut, also dann machst du von dem 10 Kopien vor der Rückseite. Und nachher tust du mir bitte gerade noch laminieren und schön zuschneiden.
Mal, das ist gut, ja. Soll ich das nachher noch ins Lehrzimmer bringen oder einfach in dein Fächli legen? Oder?
Kannst du uns ins Fächli legen? Gell?
Mal, das ist super, ja.
Gito.
Wer öfters Zug fährt, kennt diese Durchsage. Dieser Zug fällt aus, Grund ist ein Personenunfall. Die SBB hat Suizide bislang zurückhaltend thematisiert. Das soll sich nun ändern. Erstmals führt die SBB eine Tagung zum heiklen Thema durch. Wie können solche Verzweiflungstaten verhindert werden? Mit der Frage beschäftigen sich auch psychiatrische Kliniken, zum Beispiel die Klinik Königsfelden in Windisch. Aargau-Korrespondent Alex Moser.
Das Zughorn tönt außergewöhnlich lange. Ohne Unterbruch. Und dann folgt Stille. Die Gewissheit folgt einige Minuten später, nämlich dann, wenn die Sirenen der Rettungskräfte ertönen. Sogenannte Schienensuizide kommen zwischen Thurgi und Bruck häufiger vor als andernorts, denn hier liegt die psychiatrische Klinik Königsfelden. Urs Hepp ist in Königsfelden Chefarzt und einer der führenden Suizidspezialisten in der Schweiz.
Es ist jedes Mal schrecklich, wenn ein Suizid geschieht. Sowohl für die Mitarbeitenden wie für die Mitpatienten ist das äußerst belastend. Wir müssen dann auf jeden Fall mit den Angehörigen den Kontakt suchen. Wir müssen das Gespräch mit den Patienten suchen. Wir müssen die Patienten ja informieren, man kann es nicht verheimlichen. Wir müssen aber auch schauen, dass es nicht zu Nachahmungssuiziden führt.
Nachahmungssuizide sind auch der Grund, weshalb das Thema in den Medien nur selten Platz findet. In der psychiatrischen Klinik Königsfelden ist die Situation noch heikler. Denn hier befinden sich besonders viele suizidgefährdete Menschen. Je nach Gemütszustand der Einwohner müsse man anders reagieren, sagt Hepp.
Dann wird immer sofort das Team zusammengenommen. Man bespricht, wer von den Patienten könnte speziell gefährdet sein. Man nimmt auch die Patienten in Gruppen zusammen, macht Gruppengespräche, man macht Einzelgespräche und diskutiert dann auch, welche Maßnahmen getroffen werden. Gegebenenfalls muss eine Station vorübergehend auch geschlossen geführt werden, einfach um zu verhindern, dass es dann auch weitere Suizide gibt.
Neben Gesprächen gibt es aber auch ganz praktische Maßnahmen, die in Königsfelden helfen, Suizide zu verhindern. Beispielsweise ist die Bahnlinie im Umfeld der Klinik von Zäunen umgeben. Die kann man zwar übersteigen, aber...
Es ist so, dass suizidale Krisen häufig sehr zeitlich begrenzt sind. Das kann wenige Minuten, vielleicht eine Stunde dauern. Und jedes Hindernis, jede Zeitverzögerung kann dazu führen, dass sich jemand nochmal Gedanken macht und vielleicht von der Idee, sich das Leben zu nehmen, wegkommt.
Auch die SBB könnte hier mehr tun, glaubt Urs Hepp. Das ganze Schienennetz könne man natürlich nicht sichern, aber beispielsweise Bahnhöfe, wo sich Menschen häufig umbringen. Dort könne man mit wenig viel erreichen.
Man kann mit einfachen technischen Maßnahmen, zum Beispiel Bewegungsmeldern, Flutlicht, akustischen Signalen, könnte man verhindern, dass Leute sich da den Gleisen nähern. Man kann auch mit Videoüberwachung arbeiten und könnte dann zum Beispiel Züge stoppen, wenn sich jemand in der Nähe der Gleise aufhält.
Ein Signal, ein Licht, eine Stimme genüge manchmal schon, um Menschen in dieser Krise von ihrem letzten Entscheid abzubringen. Die SBB hat das Problem erkannt. An der heutigen Tagung sind auch bauliche Maßnahmen zur Verhinderung von Suiziden ein Thema.
Alex Moser. Gleich ist es eins. Im ersten und vierten ist das Zeit fürs Tagesgespräch. Heute mit dem Ansprechpartner der Schweiz im EU-Parlament, mit Jörn Dormann. Gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Bettina Studer.
Der Nationalrat hat beschlossen, das 2010 eingeführte Gassi-de-Dijon-Prinzip für Lebensmittel aufzuheben. Das Prinzip gefährde die Qualitätsstrategie der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie, begründet der Nationalrat. Der Co-Pilot, der im März mit einem starken Sinkflug eine Maschine der Germanwings zum Absturz gebracht hatte, war handlungsfähig. Zu diesem Schluss kommen die französischen Untersuchungsbehörden in ihrem Zwischenbericht. Weil sie stark von Schienensuiziden betroffen ist, engagiert sich die SBB in der Suizidprävention. In deren Fokus stehen die Sensibilisierung von Mitarbeitenden sowie die Prüfung von Maßnahmen im baulich-technischen Bereich.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.